Strom zum Anfassen. Spannende Einblicke in die Welt der Elektrizität. Ein Podcast von 50 Hertz. Moderation Volker Gustedt.
Herzlich willkommen bei Strom zum Anfassen. In dieser Folge möchte ich mit meinen Gästen über ein besonders wichtiges Thema sprechen, das uns alle betrifft, nämlich über Geld. Für mich persönlich ist Geld etwas sehr Merkwürdiges, muss ich gestehen, und eigentlich so ähnlich wie Strom. Einerseits ist es in seiner materiellen Form ganz einfach zu verstehen. Man bekommt Gehalt oder Honorar für geleistete Arbeit, man bekommt Zinsen auf der Bank, man hat Geld im Portemonnaie und kann sich dafür etwas kaufen. Beim Strom ist das auch ähnlich. Man weiß, der Strom kommt zuverlässig aus der Steckdose und man weiß auch, es ist gefährlich, ihn bzw. eine Leitung anzufassen. Aber jenseits davon tut sich eine Welt auf, die ist furchtbar abstrakt. Die mysteriöse Welt der Elektrizität versuche ich in diesem Podcast etwas klarer zu zeichnen. Aber beim Geld, ich habe keine Ahnung, wie zum Beispiel eine Geldumlaufmenge so gesteuert wird, dass es weder zu Inflation noch zu Deflation kommt. Echtes Rätsel für mich. Geld und Strom, beides hängt auch zusammen. Der Betrieb und vor allem der Ausbau der Stromnetze kostet wahnsinnig viel Geld. Mehrere hundert Milliarden Euro in den kommenden 20 Jahren in Deutschland. Dieses Geld wird bei uns allen eingesammelt, bei den Stromkunden. Und zwar über die sogenannten Netznutzungsentgelte. Und ganz genau darüber rede ich heute mit zwei Kolleginnen, die von Geld deutlich mehr verstehen als ich und mit denen ich das Abstrakte vielleicht etwas konkreter machen kann. Ich begrüße ganz herzlich Eileen Hügle. Sie leitet bei der 50 Hertz Muttergesellschaft Eurogrid den Bereich Treasury. Sie ist also unsere Schatzmeisterin. Hallo Eileen.
Hallo Volker. Ja, freut mich dabei zu sein. Mein erster Podcast. Und ich finde diesen Strom zum Anfassen richtig toll. Deshalb freue ich mich jetzt auch dabei sein zu dürfen.
Ich freue mich, dass du hier bist. Ich hoffe, du bist nicht zu aufgeregt, auch wenn es dein erster Podcast ist. Ja, und dann gibt es noch eine zweite Premiere. Die zweite Kollegin ist Annegret Dünnwald. Sie ist bei uns Teamleiterin für Verfahrensregulierung. Hallo Annegret.
Hallo Volker und auch von mir vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr und genau wie für Eileen ist das auch mein erster Podcast hier heute.
Ja, wir werden das hier schon gemeinsam schaukeln, glaube ich. Zwei Begriffe wurden hier eingeführt, die ehrlicherweise kein Mensch versteht. Eileen, was ist Treasury?
Das ist in der Tat eine sehr gute Frage, die ich mich ganz am
Anfang hoffe, die
auch
Antwort
mal
ist
gefragt
auch gut.
habe. Du hast es vorhin schon ganz gut gesagt, Schatzmeister wird es oft auch genannt. Im Grunde ist es eigentlich ganz einfach. Wir kümmern uns um alle Zahlungsströme vom Unternehmen und um das Thema Liquidität. Also sprich, wir stellen sicher, dass das Unternehmen genug Liquidität hat. Mhm. Somit auch das große Thema Finanzierung, das bei vielen Unternehmen allerdings auch in einer separaten Abteilung angesiedelt ist. Ja, und sollten wir mal genug Geld auf dem Konto haben, dann legen wir das Geld natürlich auch an.
Also erstmal müsst ihr das Geld besorgen und dann legt ihr es an und dann fürs Ausgeben seid ihr dann erstmal
nicht mehr zuständig. Das machen dann die Kollegen.
Okay, gut, das reicht erstmal für den Einstieg. Und jetzt noch das andere tolle Stichwort, Verfahrensregulierung. Annegret, was ist das?
Das ist auch eine sehr gute Frage. Im Grunde kann man sich das so vorstellen. Die Energiewende für 50 Hertz, die besteht ja nicht nur aus dem Bau von Leitungen, von Umspannwerken und der Integration von erneuerbaren Energien, sondern dahinter steht ein ganz umfassendes Regelwerk von Leitlinien und Richtlinien und Vorgaben, die wir als 50 Hertz einhalten müssen. Das sind zum einen nationale Regeln, zum anderen europäische Regeln. Und diese Regeln werden bei der Bundesnetzagentur als sogenannte Verfahren geführt. Und wir in der Verfahrensregulierung, aber eigentlich auch im gesamten Regulierungsmanagement bei 50 Hertz sind dafür verantwortlich, dass die Regeln und Richtlinien alle eingehalten werden.
Also das, was Eileen einsammelt, dass ihr das Geld nicht zum Fenster rauswerft.
Genau, so kann man das sagen. Und wir sind aber auch dafür verantwortlich, dass diese Verfahren entsprechend weiterentwickelt werden, sodass wir dann auch die Energiewende, den Bau der Umspannwerke, alles, was wir so planen, in den nächsten Jahren umsetzen können.
Okay, gut. So wie zum Einstieg, aber erstmal noch was ganz Persönliches. Welche Beziehung habt ihr zum Geld? Eher so, alles muss raus, die Wirtschaft muss brummen oder sammeln und horten, spare in der Zeit, dann hast du in der Not.
Ich muss gestehen, ich bin eher mit Zweiterem aufgewachsen und das hängt mir manchmal noch so etwas nach.
Du bist eher Sparerin, aber du kannst hier keine Finanztipps verraten. Das wäre sicherlich interessant für die Hörerinnen und Hörer, aber das darfst du natürlich nicht machen. Und bei dir, Annegret?
Ich bin da, glaube ich, ganz pragmatisch und ich glaube, da wie mit allem ist die Balance wichtig. Also ich habe sowohl Spaß daran, mein Geld irgendwie sinnvoll zu investieren, als auch mir Sachen zu kaufen, die mir eine Freude machen. Also eigentlich ganz einfach.
Okay. Wir wollen jetzt ein bisschen tiefer einsteigen. Wir wollen nicht nur über Geld plaudern. Es geht, wie du schon gesagt hast, Annegret, um den Ausbau der Stromnetze. Und da muss ich jetzt nochmal einen kleinen Schritt zurückspringen, damit das die Leute auch verstehen. In Deutschland sind ja 4 Unternehmen für die Übertragungsnetze zuständig und die arbeiten in räumlich abgegrenzten Monopolgebieten. In diesen Monopolgebieten kann eben kein anderer tätig werden. Und diese 4 Unternehmen, das sind Amprion, hauptsächlich im Westen Deutschlands, Nordrhein-Westfalen, Hessen und so weiter. Dann ist es TenneT von Schleswig-Holstein runter bis Bayern, so ein Korridor. Dann Transnet BW, nur in Baden-Württemberg. Und wir, 50 Hertz, sind für den Osten Deutschlands. Und dazu gehören dann eben auch Berlin. Und so ein bisschen als Exklave, Hamburg gehört auch noch zu unserem Netzgebiet. Und jedes dieser Unternehmen bekommt nach einem komplizierten Verteilungsschlüssel einen gewissen Anteil an den Netzentgelten und muss dieses Geld dafür einsetzen, die Leitungen und Umspannwerke eben fit zu machen für die Energiewende. Das klingt erstmal einfach, ist im Detail aber ziemlich kompliziert. Und um es erstmal so ein bisschen ganz einfach zu machen, habe ich mal meinen Kollegen, den KI-Kollegen Scotty, gefragt, wie genau funktioniert das mit den Netzentgelten und der Geldbeschaffung? Scotty, leg los.
Die Finanzierung des Netzausbaus ist eine finanzielle Herausforderung. Sie beruht im Wesentlichen auf 2 Säulen, den regulierten Netzentgelten, die durch die sogenannten Anreizregulierungssysteme bestimmt werden, und der Aufnahme von Kapital an den Finanzmärkten. Grundsätzlich tragen die Stromkundinnen und Kunden die Kosten des Netzausbaus. Über die monatlichen Netzentgelte, die jeder Haushalt oder jedes Unternehmen auf seiner Stromrechnung sieht, werden kontinuierlich Mittel für Betrieb, Wartung und Ausbau der Netzinfrastruktur aufgebracht. Diese Entgelte sind jedoch strikt reguliert, um einen fairen Ausgleich zwischen Investitionsbedarf, Preisstabilität und Anreiz zu effizientem Wirtschaften für die Betreiber zu schaffen. Genau an dieser Stelle kommt die Anreizregulierung ins Spiel. In Deutschland legt die Bundesnetzagentur bestimmte Regeln fest, wie viel die Netzbetreiber für ihre Investitionen und laufenden Aufwendungen verlangen dürfen. Die zugelassenen Erlöse orientieren sich dabei an verschiedenen Faktoren, zum Beispiel an den tatsächlich entstandenen Kosten vergangener Jahre, an der erwarteten Effizienzsteigerung und vor allem an einer festgelegten Eigenkapitalverzinsung. Diese Eigenkapitalverzinsung spielt eine große Rolle, denn sie ist ein entscheidender Anreiz für Netzbetreiber zu investieren. Wenn die Verzinsung attraktiv ist, werden mehr Investitionen getätigt, gleichzeitig aber dürfen die Kosten für die Stromkunden nicht ausufern. In der Praxis bedeutet das, der Netzbetreiber reicht einen Investitionsplan bei der Regulierungsbehörde ein. Die Behörde prüft diesen und legt fest, in welchem Umfang die Kosten über zukünftige Netzentgelte refinanziert werden dürfen. Dabei werden auch Effizienzkriterien angewendet. Netzbetreiber, die besonders sparsam und wirkungsvoll arbeiten, profitieren von zusätzlichen Erlösen. Andererseits sollen Geschäftsmodelle, die nur auf möglichst hohe Netzentgelte setzen, gebremst werden, damit der Wettbewerb nicht verzerrt wird und die Preise für die Netznutzung im Rahmen bleiben. Da der Netzausbau enorme Summen verschlingt, reicht das über die Jahre eingenommene Geld aus den Netzentgelten nicht aus, um alle Maßnahmen vorzufinanzieren. Hier schlägt die Stunde des Kapitalmarkts. Netzbetreiber nehmen Kredite auf oder geben Anleihen aus, um die notwendigen Finanzmittel bereitzustellen. Die Zinsen, die für diese Finanzierungen aufzubringen sind, werden ebenso von der Regulierungsbehörde berücksichtigt, sodass die Finanzierungskosten nicht zum Risiko für das Investitionsvorhaben werden. Allerdings ist das Zusammenspiel zwischen Regulierungsrahmen und Kapitalmarkt nicht vollkommen reibungslos. Wird der zugelassene Zinssatz für das eingesetzte Kapital zu niedrig bemessen, besteht die Gefahr, dass Netzbetreiber weniger investieren, weil die Finanzierung über Fremd- oder Eigenkapital im internationalen Vergleich unattraktiv ist. Im Umkehrschluss können zu hohe Zinssätze zu überhöhten Netzentgelten führen. Deshalb wird der Eigenkapitalzinssatz regelmäßig überprüft und an die Kapitalmarktsituation angepasst, damit der Netzausbau finanziell tragbar bleibt und die Versorgungssicherheit auch künftigen Herausforderungen standhält.
Ja, ihr beiden Expertinnen, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Es gilt bei KI ganz besonders. Man kann da sehr schnell drauf reinfallen. Wie findet ihr das, was Gotti da gerade erzählt hat? Stimmt das einigermaßen oder muss man da was korrigieren?
Ich würde sagen, im Großen und Ganzen stimmt das. Ich hatte so zwei Kleinigkeiten sind mir aufgefallen. Ich glaube, anfangs da ging es um die Finanzierung des Netzausbaus durch die Netzkunden und die Netzkundinnen. Das ist richtig soweit, denn jeder erkennt ja die Netzentgelte auf seiner Stromrechnung. Ein Teil kommt aber in 2026 auch aus dem Bundeshaushalt, denn wir haben einen Bundeszuschuss im Jahr 2026 zu den Netzentgelten. Und Scotty erzählt von einem Investitionsplan. Das ist bei uns der Netzentwicklungsplan, den wir gemeinsam mit der Bundesnetzagentur abstimmen. Und unsere Investitionen, die wir jährlich tätigen, die hängen zwar eng mit dem Netzentwicklungsplan zusammen, ist aber dann doch ein getrenntes Reporting.
Mhm. Okay. Scotty ist nicht so ganz up to date. Diese 6,5 Milliarden, glaube ich, kriegen wir Zuschuss zu den Netzentgelten. Und gibt es von dir aus auch Korrekturbedarf?
Da war schon sehr viel Richtiges dabei. Ein paar Details würde ich vielleicht noch ein bisschen besser erläutern. Aber ich glaube, da kommen wir im Gespräch jetzt auch gleich nochmal drauf zu. Was für mich wichtig ist, ist, dass Scotty auch schon gegen Ende auf das Thema Regulierung und Finanzierung drauf einging. Und das ist aktuell gerade in der Tat ein sehr großes Spannungsfeld für uns, weil wir sehr große Investitionen vor uns haben, die finanzieren müssen. Und auf der anderen Seite eine recht enge Regulierung haben. Ab 2029 gibt es ja auch die neue Regulierung mit noch vielen Fragezeichen, was mich gerade vor die Herausforderung stellt, da ich ja Finanzierung teilweise auch länger mache als 2029. Aber da kommen
wir
gleich
noch dahin. Genau. Jetzt, wir fangen aber erstmal nochmal bei den Basics an. Ich hatte ja schon gesagt, jetzt jedes dieser Unternehmen arbeitet in einem Monopolgebiet. So, da träumt natürlich jeder davon, dass man ein Monopol hat. Ne? Da kannst du machen, was du willst, kannst du Preise festsetzen und so. Das ist in der Wirtschaft aber eben nicht der Normalfall. Aber bei Netzen geht es eben nicht anders. Da muss es solche natürlichen Monopole geben. Und deswegen gibt es diese Anreizregulierung. Was ist der Anreiz in einer Regulierung? Also was spornt uns dazu an, möglichst effizient zu arbeiten und das Geld eben nicht zum Fenster rauszuwerfen, sondern eben in den Netzausbau zu stecken und in den Betrieb unserer Netze?
Da gehe ich kurz drauf ein und ich gehe, bevor ich auf den Anreiz eingehe, nochmal kurz auf die Regulierung ein. Weil du hast gesagt, wir agieren in natürlichen Monopolen, kann sich auch jeder vorstellen, macht überhaupt gar keinen Sinn, irgendwie zwei Netze nebeneinander zu bauen, damit sich der Kunde oder die Kundin dann aussuchen kann, von welchem Netz das Strom in der Steckdose ankommt. Das würde ja nur unnötige Doppelstrukturen oder parallele Strukturen erschaffen, macht also keinen Sinn. So, in einem freien Markt sorgt ja immer Angebot und Nachfrage dafür, dass die Unternehmen effizient handeln, dass neue Produkte entwickelt werden, dass Innovationen auf den Markt kommen. In einem natürlichen Monopol versucht man durch die Regulierung diesen Wettbewerb zu simulieren. Und dafür gibt es wieder Verfahren von der Verfahrensregulierung und einen Regulierungsrahmen, der uns genau vorgibt, wie dann dieser Anreiz gesetzt wird.
Okay, also man simuliert es und dann gibt es so einen Spielleiter. Der Spielleiter ist dann die Bundesnetzagentur. Die legen die Spielregeln fest und wir müssen auf diesem Spielfeld dann irgendwie agieren. Wie prüfen die das denn eigentlich? Müssen wir da jede Rechnung rein einreichen und sagen, hier dürfen wir das jetzt ausgeben oder wie läuft das?
Also die Bundesnetzagentur, ja, man kann sagen, ist der Spielleiter. Und im bestehenden Regulierungsrahmen in der Onshore-Regulierung, also Onshore,
also
alles Netze an Land. Genau. Da unterliegen wir der sogenannten Anreizregulierung. Und die Bundesnetzagentur gibt uns vor, wie viel Geld wir einnehmen dürfen über unsere Netzentgelte, also wie viel Erlöse wir machen dürfen mit den Netzentgelten. Das ist vorgegeben.
Das richtet sich nach dem Investitionen, die über den Netzentwicklungsplan, Bundesbedarfsplangesetz dann irgendwann vorgegeben sind oder wonach?
Fast. Also man muss da unterscheiden zwischen Investitionskosten und Betriebskosten oder auch zwischen, jetzt wird es ein bisschen technisch, dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten, Kapitalkosten, beeinflussbaren Kosten, gehe ich aber jetzt gar nicht im Detail drauf ein. Ich glaube, für hier und heute kann man sich merken, die Erlöse, die wir einnehmen dürfen im Moment im bestehenden Regulierungsrahmen, die werden festgelegt anhand unserer Kosten, die wir mal an einem Basisjahr hatten. Das letzte Basisjahr war das Jahr 2021. Und da war es tatsächlich eigentlich so. Nach dem Jahr 2021 gab es eine Kostenprüfung von der Bundesnetzagentur und im Rahmen dieser Kostenprüfung werden wirklich alle Kosten, die wir hatten, angeguckt. Also man guckt da sowohl auf Instandhaltungskosten, aber auch auf beispielsweise Büromaterial und die Bundesnetzagentur überprüft diese Kosten und überprüft, ob diese Kosten nachhaltig sind. Nachhaltig bedeutet, ob sie wiederkehrend sind, ob sie auch effizient ausgegeben wurden, ob sie zu unserem Netzgeschäft gehören, dass dann auch der Netzentwicklungsplan ein sehr zentrales Element.
Also auch Neubauprojekte gehören auch mit dazu.
Ja, wobei da haben wir eine Besonderheit, denn diese Kosten, diese Investitionskosten, die dürfen wir jährlich anpassen.
Okay,
das heißt für unsere, genau, weil wir haben ja auch ein stark steigendes Investitionsvolumen und uns da dann auf die Zahlen von 2021 festzusetzen, wäre, glaube ich, höchst
aber
gefährlich.
Bei den Betriebskosten, wenn man sagt, okay, die Bleistiftkosten, die bleiben mal so ein paar Jahre stabil, so einigermaßen.
Bei den Bleistiften ist das vielleicht so, aber man kann sich ja vorstellen, wenn das Netz sehr stark wächst, hat man ja auch viel mehr Instandhaltung. Und Instandhaltung ist beispielsweise auch eine Kostenposition, die festgeschrieben wurde aus dem Jahr 2021. Und da sind wir jetzt auch schon bei einer Herausforderung im bestehenden System und was sich auch dann perspektivisch mal ändern wird ab dem Jahr 2029 in unserem Regulierungsrahmen, dass da natürlich in einem sehr stark wachsenden Umfeld auch die Kosten sehr stark wachsen und dass da dieses Basisjahrprinzip mit der Kostenprüfung und dann der Festschreibung eines Budgets nicht mehr so ganz passig ist.
Okay, aber bleiben wir noch mal kurz bei dem Anreiz. Ne? Mhm. Wie werden wir angereizt, möglichst effizient zu sein? Und wir sind ja auch in so einem simulierten Wettbewerb mit den anderen Übertragungsnetzbetreibern. Gibt es so Effizienzvergleiche und sowas. Ne? Also was ist der Anreiz, was ist der Ansporn, der uns gesetzt wird, dass wir eben auch wirklich zügig den Netzausbau machen, dass wir das Geld effizient ausgeben, dass wir nicht tralala damit machen, sondern ist eben genau zweckgebunden.
Lassen wir erstmal die anderen ÜNB außen vor und gucken auf den intrinsischen Anreiz bei uns. Wie vorhin gesagt, die Erlöse, die wir einnehmen dürfen, die werden festgeschrieben. Wenn wir es also schaffen, weil wir besonders effizient agieren, weil wir Innovationen auf den Markt bringen, die uns viel effizienter handeln lassen, unsere Kosten deutlich unter diese Erlöse zu drücken, dürfen wir die Differenz einbehalten als zusätzlichen Gewinn. Wenn wir das nicht schaffen, wenn wir mehr Geld ausgeben als aus dem Jahr 2021, dann ist dieses Mehrgeld Teil unseres Verlustes oder muss dann aus eigener Tasche getragen werden.
Das ist so wie zu Hause, sagen wir, gibt es so ein Taschengeld fürs Kind, da kriegst 10 Euro Taschengeld irgendwie im Monat und wenn du das nicht alles gleich in Kaugummis investierst, dann kriegst du sogar noch 1 Euro drauf.
Zum Beispiel, ja, nur dass diese 10 Euro quasi bleiben und wir unsere Kosten drücken können, ja.
Okay, das war diese eine Sache des Anreizes und die andere jetzt das Thema der Vergleich mit den anderen Übertragungsnetzbetreibern oder vergleichen wir uns auch mit Verteilnetzbetreibern? Nee, das ist eine andere Kategorie sozusagen. Ja.
Genau, im bestehenden Regulierungsrahmen, da gibt es ein Benchmarking oder eine sogenannte Referenznetzanalyse. Unter den Übertragungsnetzbetreibern erfolgt da der Vergleich. Vereinfacht gesagt funktioniert das Ganze so, man guckt sich das Netzgebiet auf einer grünen Wiese an und überlegt, okay, wie würde ich denn jetzt mit der gegebenen Last, mit der gegebenen Erzeugung die Netze bauen? Und dann vergleicht man das gegen unser Netz und guckt, ob jede Leitung denn tatsächlich auch so benötigt wird. Und das kann ich kurz machen, da wird jede Leitung benötigt, wir sind zu 100% effizient.
Eine Frage noch, du hast es schon angesprochen, es wird ja unterschieden zwischen dem laufenden Betrieb, OPEX sogenannt und Investitionen, CAPEX. Inwieweit wird das da in der Regulierung dann unterschiedlich bewertet?
Zum einen können wir für unsere Investitionskosten, die können wir jährlich anpassen und jährlich in den Netzentgelten berücksichtigen. Die Betriebskosten oder viele Teile der Betriebskosten, das gilt auch nicht für alle, aber sehr viele Teile der Betriebskosten werden im bestehenden Regulierungsrahmen im Basisjahr festgeschrieben. Und das heißt, da haben wir dann festgegebenes Budget für eine Periode von 5 Jahren. Bei den Investitionskosten, die bestehen bei uns als Netzbetreiber aus den Abschreibungen unserer Investitionen, aus den Eigenkapitalkosten oder der Eigenkapitalkostenverzinsung und da kommt jetzt Aileen auch ins Spiel, aus den Fremdkapitalkosten, die wir für unsere Investitionen haben. Das sind unsere Investitionskosten.
Bevor wir jetzt hier Aileen dann ins Spiel bringen hier, die scharrt schon mit den Hufen. Eine letzte Sache noch. Du hast gesagt, das gilt für die Regulierung an Land. Dann gibt es noch die Offshore-Regulierung. Die ist ein bisschen anders. Warum ist die anders und wie ist die anders?
Also an Land haben wir die sogenannte Anreizregulierung, wie eben erklärt. Offshore-seitig haben wir eine Kostenregulierung. Das bedeutet, wir haben nicht dieses Basisjahr- und Budgetprinzip, sondern wir können unsere Kosten in einem sogenannten Cost-Plus-Modell oder Modell des jährlichen Kostenabgleichs jährlich bei der Bundesnetzagentur einreichen. Und die gehen dann jährlich in die Offshore-Netzumlage ein. Also wir machen eine Planung unserer Kosten immer im Sommer, geben dann die Kosten und die ermittelte Offshore-Netzumlage an die BNetz A ab. Und dann, wenn das Jahr vorbei ist, machen wir nochmal einen Ist-Abgleich. Das heißt, da gibt es kein Budgetprinzip, sondern ich glaube, die Offshore-Netzumlage und dieses unterschiedliche Modell wurde 2019 eingeführt. Und dieser Plan Ist-Abgleich oder diese Kostenregulierung liegt auch einfach daran, dass wir Offshore damals noch ein sehr, sehr neues Geschäftsfeld hatten mit sehr volatiler Kostenentwicklung. Mhm.
Für uns als Kunden kann man das auch gut nachvollziehen. Wenn man auf die Stromrechnung guckt, gibt es eben den Posten Netzentgelte. Und dann gibt es aber noch einen kleineren Posten, das ist die Offshore-Netzumlage. Die ist momentan noch so klein, dass es kaum jemandem auffällt. Die steigt aber ein bisschen, ne? Wahrscheinlich.
Voraussichtlich, ja. Wir investieren ja sehr stark in Offshore und machen da sehr viel, um eben die erneuerbaren Energien weiter voranzutreiben und zu integrieren. Das heißt, wir bauen viele Offshore-Anwendungssysteme in den nächsten Jahren. Mhm.
Jetzt gibt es ja viele Leute, die sagen, ja, diese Netzbetreiber, die erfüllen einen gesetzlichen Auftrag. Wieso dürfen die überhaupt Gewinne machen? Das ist ja irgendwie unmöglich. Das ist ja ein total sicheres Geschäftsmodell. Warum dürfen wir als Netzbetreiber Gewinne machen und welchen Sinn hat das vielleicht auch, dass wir Gewinne machen dürfen?
Also grundsätzlich sind wir ja ein privatwirtschaftlich agierendes Unternehmen und wir haben Eigenkapitalgeber. Und wir investieren ja im Jahr viel, viel mehr, als wir durch die Netzentgelte einnehmen. Und dieses Geld, das müssen wir auch irgendwie bekommen. Also sowohl als Eigenkapital als auch als Fremdkapital. Und das kann man sich ja auch von sich selber so vorstellen. Wenn man in etwas investiert, möchte man ja auch einen gewissen Return haben. Man möchte einen gewissen Profit haben, Gewinne erzielen. Das heißt, wir erzielen einen Gewinn, auch deshalb, um eben Investitionsgeber oder Kapitalgeber zu bekommen, die mit uns dann diese Investitionen umsetzen.
Mhm. So, und jetzt kommen wir zu dir. Du bist ja für das Geld, die Geldbeschaffung zuständig, also den Kapitalmarkt. Da fiel eben das Stichwort schon. Was für Instrumente haben wir denn da, um Geld zu bekommen? Wenn du jetzt als Privatmensch irgendwie sagst, ich brauche einen Kredit, gehst du halt zur Bank oder hast einen Bausparkredit oder irgend sowas. Aber wir haben da so ein bisschen größeren Instrumentenkoffer, um an Geld zu kommen. Wie sieht der aus? Was haben wir da für Möglichkeiten?
Also in gewisser Weise machen wir auch genau das, was du auch als Häuslebauer machen würdest. Mhm. Aber wir gehen nicht nur zur Bank und fragen hier nach Kredit. Und wenn wir das machen, dann sind das in der Regel auch syndizierte Kredite, wo nicht nur eine Bank mit dabei ist, sondern wir 10, 11, 12 Banken mit dabei haben, um entsprechend auch ein großes Volumen.
Weil eine einzelne Bank uns gar nicht so viel Geld zur Verfügung stellen.
Genau, also wir haben ja beispielsweise im Dezember einen Loan gemacht über 850 Millionen. Mhm. Wenn wir das mehrmals machen, kommt einfach auch eine Bank irgendwann an ihre Grenzen vielleicht. Und deshalb syndizieren wir das dann über verschiedene Banken.
Also ein Loan ist also eine Anleihe, ne?
Ein Kredit. Genau. Mhm. Also das war beispielsweise von der KfW ein geförderter Kredit. Das ist auch was, was auch ein Häuslebauer kennt. Da schaut man ja auch immer ganz gerne, was bietet die KfW an. Mhm. Wenn ich jetzt irgendwo besonders energieeffizient baue oder ähnliches, gibt es so Darlehensprogramme von der KfW. Und so ähnlich ist das auch bei uns für die Infrastrukturprojekte.
Was kriegen wir da so für Zinsen? Sind die ganz gut?
Die sind an sich ganz gut oder zumindest etwas besser wie ansonsten. Und da müssen wir in der Tat ja eben auch drauf aufpassen, dass wir nicht zu teuer finanzieren wegen der Regulierung, wie wir gerade gehört haben. Was wir alternativ aber auch machen, ist, wir gehen an den Kapitalmarkt und wir gehen Anleihen. Mhm. Also das ist das, wo ich als Privatperson im Zweifel dann auch mal rein investiere. Kennt man Anleihen kaufen, wenn man privat Geld anlegt. Und wir sind eben ein Unternehmen, das solche Anleihen auch begibt.
Das sind die sogenannten Bonds. Ne?
Genau.
Da haben wir welche, die heißen Green Bonds. Mhm. Die sind dann eben grün, weil wir eben in Technologien investieren, die den Transport von erneuerbaren Energien ermöglichen. So ungefähr könnte man es wahrscheinlich sagen. Ne? Wie funktioniert das, wenn wir da so ein Geld brauchen und uns das holen über so einen Green Bond oder einen normalen Bond?
Mhm. Ja, in der Tat. Also wir begehen in der Tat inzwischen sehr viele Green Bonds, dadurch, dass wir auch fast 100% EU-Taxonomie haben und das bei den Investoren auch gut gesehen wird. Aber wie funktioniert das an sich? Wir mandatieren verschiedene Banken dafür, die auch einen Zugang an den Kapitalmarkt haben, die Investoren kennen und Co. Wir brauchen dafür dann auch ein Bond-Prospekt, in dem unser Unternehmen beschrieben ist und vor allem in dem auch alle Risiken dargelegt werden. Da steht dann auch ein Haftungsthema dahinter natürlich. Dann gehen wir an einem Tag an den Markt und sagen, wir würden jetzt 1 Milliarde Kapital benötigen. Das ist unser indikatives Pricing. Das ist natürlich von den Banken mal vorbesprochen, wo die uns sehen würden, wie viel das einschätzen, wie viel es kosten würde. Und dann sagen die Investoren, ja, da würde ich 100 Millionen, 50 Millionen, 2 Millionen entsprechend euch geben zu diesem Preis. Oder entsprechend, das Pricing ist mir jetzt etwa zu niedrig, aber wenn ihr etwas erhöht, dann wäre ich mit dabei.
Aber
und
wie
das
Leute,
ist dann so ein Bookbuilding.
Rufen die dann an und sagen, hier, guck mal, ich habe 50 Millionen, kannst du da was machen? Oder ja. Das
machen dann in der Tat die Banken. Also was wir sehen, ist dann das elektronische Orderbuch, das sich aufbaut. Wie viele Orders, also wie viele Bestellungen kann man sagen oder wie viele Anfragen wir haben. Und dementsprechend schauen wir dann auch, welches Pricing wir setzen. Ob wir das Pricing entsprechend erhöhen müssen oder ob wir es reduzieren können in der Regel. Wir haben meistens eine sehr hohe Nachfrage davon.
Also ist manchmal ja, oder in der Regel, alles, was ich bisher in der Vergangenheit so gesehen habe, ich habe immer das Vergnügen, das dann zu verkünden, was ihr dann da an Land gezogen habt. Meistens ist es überzeichnet, ne?
Genau, meistens ist es überzeichnet. Das ist, ansonsten wäre das ein Indikator, dass der Markt gerade sehr schlecht ist oder wir im Markt einfach auch nicht gut gesehen wären. Normalerweise ist das in der Tat mehrfach überzeichnet, sodass man dann entsprechend auch das Pricing nochmal anziehen kann, etwas reduzieren kann.
Also Pricing anziehen heißt, den ein bisschen weniger Zinsen geben, ne?
Also ich gehe in der Regel mit einem attraktiveren Pricing an den Markt.
Was ist ein attraktives Pricing da so an dem Markt? Wie viel Zinsen? 4, 5, 6% oder wo liegen wir da?
Ja, das kommt in der Tat auf die Laufzeit drauf an. Also wenn ich zum Beispiel schaue, unseren 15-jährigen Bond haben wir für 4,156% an den Markt gegeben im Oktober. Einfach hier mal so eine Hausnummer zu nennen.
Das hat sich auch geändert in den letzten Jahren. Ne? Wir hatten ja eine extreme Niedrigzinsphase und ich glaube, ich kann mich erinnern, die ersten Green Bonds, die wir vor ein paar Jahren aufgelegt hatten, da waren wir noch bei 2% oder so. Kann das sein?
Genau, das richtet sich immer nach der generellen Zinsphase, ändert sich im Grunde genommen täglich somit. Und das kennt man ja auch, wenn man zur Bank geht und sagt, ich möchte Geld anlegen, Tagesgeld. Im einen Jahr bekommt man da irgendwie 0,1% und dann im nächsten Jahr sind es vielleicht doch 1%. Es richtet sich einfach auch nach den Leitzinsen.
Wir haben es ja eben gerade besprochen, wenn das jetzt überzeichnet ist. Ne? Also es wollen mehr Leute quasi Geld zur Verfügung stellen. Oder mehr Anleger, wie wird denn das dann ausgewählt? Wird dann gesagt, nee, deine Nase passt mir nicht, dein Geld ist nicht gut, ich nehme den. Wie wird das dann sozusagen der Deckel drauf gemacht?
Ja, in der Tat schauen wir uns da das Orderbuch an, also sprich alle Wünsche, die wir da mit reinbekommen haben. Das Pricing ist für alle gleich, aber wir können allokieren. Also sprich, wenn wir das sehen, ein Volker Gustet hat hier gesagt, er würde 10 Euro nehmen. Dann überlegen wir uns, Mensch, der Volker ist aber jedes Mal dabei und er legt jedes Mal die 10 Euro rein.
Treuer Kunde,
dann wollen wir dem vielleicht dann in der Tat auch ein bisschen was Gutes tun und mehr geben. Oder natürlich auch nach Volumen. Und auch, was relevant ist, wenn wir wissen, der Volker, der ist immer bis zum Ende mit dabei. Das ist kein Investor, der sagt, ich kaufe es die Anleihe für die 10 Euro und übermorgen verkaufe ich sie wieder.
Ach, das ginge?
Das ginge natürlich am Kapitalmarkt, weil wenn du jetzt auch einen privaten Job hast, du kannst eine Anleihe kaufen, dann kannst du ja morgen wieder verkaufen.
Okay.
Aber wir wollen ja auch eine gewisse Stabilität behalten, damit der Kurs einfach stabil bleibt. Und so werden wir alle Investoren aus und entscheiden, wem wir wie viel zukommen lassen.
Okay, und das ist auch ein rechtssicheres Verfahren. Oder gibt es ja Investoren, die sagen, hier, das kann ja nicht sein, dass ich nicht zum Zuge komme?
Das ist ein Standardverfahren, was im Markt bekannt ist.
Okay, so jetzt haben wir schon auch über die Zinsen gesprochen und das hat ja wiederum Auswirkungen auch auf die Regulierung und so weiter. Aber eine Auswirkung hat es auch, und das spielt ja bei uns eine richtig große Rolle, das sind die Rating-Agenturen, ne? Ratings und Rating-Agenturen. Wie wichtig ist das, wo wir da stehen mit Triple sonst was?
Ja, das ist in der Tat ein sehr wichtiges Thema. Und ich gehe jetzt hier auch wieder auf den Vergleich. Wenn du als Privatanleger in eine Anleihe investierst, dann schaust du im Zweifel auch, was für ein Rating hat das Unternehmen. Ist das vielleicht sogar eine Staatsanleihe mit einem A-Rating oder AAA-Rating? Oder ist das eher so ein Non-Investment Grade? Das Non-Investment Grade heißt sehr risikoreiche Anleihe. Wo ich sage, da weiß ich nicht, ob ich mein Geld dann wieder zurückbekomme oder ob es vielleicht flöten geht.
Okay.
Und von daher ist das Rating schon sehr wichtig, um gerade am Kapitalmarkt eben Geld zu bekommen. Und natürlich auch die Banken schauen da drauf.
Hat das auch Auswirkungen auf auf das Zinsniveau, also ob man ein gutes oder ein schlechtes Rating hat? Und in welche Auswirkungen hat das dann?
Genau, weil letzten Endes ist es ja auch so, dass du sagst, wenn ich jetzt hier eine Anleihe habe, die sehr risikoreich ist, also ein schlechtes Rating, dann möchte ich das aber vergütet haben.
Also hohe Zinsen.
Höheres Risiko, höhere Zinsen, genau.
Und das ist natürlich auch blöd, das müssen wir dem Regulator dann auch irgendwie verkaufen und sagen, heißt der Netzentgelte und so, jetzt müssen wir so viel hohe Kapitalkosten zahlen, jetzt müssen wir es auf die Netzentgelte wälzen, dann sagt der Regulator, da müsst ihr mal euch drum kümmern, dass euer Rating wieder besser wird. Also das ist so ein bisschen das Zusammenspiel wahrscheinlich, was es da gibt. Jetzt habe ich noch eine Frage, die euch beide irgendwie betrifft, da seid ihr beide Expertin, was ja ein ganz wichtiges Stichwort ist, auch in den Medien immer wieder darüber berichtet wird, die sogenannte Eigenkapitalverzinsung. Was ist das?
Ja, vielleicht zunächst noch, auch hier, wir haben es gerade von Rating und genau dafür ist eben auch das Eigenkapital wichtig, weil die Ratinggesellschaft natürlich auch schauen, wie viel Eigenkapital ist denn da dabei. Auch hier beispielsweise, wenn ich jetzt sage, ich möchte ein Haus kaufen oder bauen und ich gehe zur Bank und möchte eine Finanzierung, dann wird mir die Bank auch keine 100% Finanzierung geben, sondern die wird auch erstmal fragen, was hast du denn für Eigenkapital mit dabei? Und danach richten sich im Zweifel auch die Zinssätze.
Also wenn wir jetzt so eine Anleihe auflegen, hast du schon die Größenordnung genannt, 1 Milliarde, 1,5 Milliarden und sagen, das ist speziell jetzt zum Beispiel für bestimmte Offshore-Projekte. Das ist ja manchmal auch so zweckgebunden. Oder für die Gleichstromverbindungen an Land. Dann steckt da in dem Geld, was wir da holen am Kapitalmarkt, müssen wir immer unterfüttern und sagen, hier so viel Eigenkapital haben wir.
Das Rating ist auf unser Unternehmen gemünzt. Es gibt zwar dann in der Tat auch noch ein Issuance-Rating, also ein Rating für den konkreten Anleihe. Bei uns ist das in der Tat allerdings in der Regel identisch. Von daher wird in der Tat Summe aufs Unternehmen geschaut, weil wir die Anleihen begeben, ohne konkret zu sagen, es wird eingesetzt für dieses exakte Projekt. Das ist etwas, was wir im Anschluss für die grünen Bonds sagen, um den Investoren zu zeigen, wir haben euer Geld auch grün eingesetzt. Aber von daher hörst du schon raus, Eigenkapital ist in der Tat ein sehr wichtiges Thema. Und natürlich, wenn ich Eigenkapital haben möchte, muss ich auch hier den Investoren natürlich eine Verzinsung bieten. Denn ansonsten würden sie ja nicht investieren.
Genau. Also deswegen sind wir ja auch regelmäßig gezwungen, unsere Eigenkapitalbasis zu stärken. Entweder, dass die jetzigen Gesellschafter Geld nachschießen. Das ist sehr gemischt. Da ist belgische Kommunen dabei, belgische Gesellschaft. Da ist aber auch viel sozusagen an der Börse. Wir sind ja ein börsennotiertes Mutterunternehmen. Könnte aber auch die KfW, ist ja auch Mitgesellschafter bei uns, die müsste auch dann eventuell nachschießen. Oder man holt neue Investoren mit dazu. Also da spielt diese Eigenkapitalverzinsung eine große Rolle. Aber vielleicht nochmal so als Definition, wie berechnet sich diese Eigenkapitalverzinsung?
Also die Eigenkapitalverzinsung für uns, die wird von der Bundesnetzagentur berechnet mit einer sogenannten CAPM-Formel.
Wie heißt die?
CAPM, das ist Capital Asset Pricing Model.
Okay, klingt schon auch nicht so einfach.
Genau. Und die BNetzA berechnet diese Eigenkapital oder diesen Eigenkapitalzinssatz im Moment für eine Regulierungsperiode. In der bestehenden Regulierungsperiode haben wir die Besonderheit, dass wir zwei unterschiedliche Eigenkapitalzinssätze haben. Ich glaube, das ist auch eine Besonderheit von Deutschland im Moment. Das heißt, es gibt einen Eigenkapitalzinssatz auf Bestandsinvestitionen und einen Eigenkapitalzinssatz auf neue Investitionen. Und wie genau wird der berechnet? Ich versuche es mal ganz einfach zu erklären. In dieser Berechnungsformel, da wird ein Basiszinssatz berücksichtigt, so ein risikoloser Basiszinssatz, der das aktuelle Zinsniveau auch ein Stück weit widerspiegelt. Und dann wird eine
Also ganz kurz, aktuelle Zinsniveau für jedermann.
Okay. Ja, also die Referenz sind von der Bundesbank bestimmte Referenzreihen, die ausgegeben werden für diesen risikolosen Basiszinssatz. Und obendrauf kommt dann eine sogenannte Marktrisikoprämie, die auch mit berücksichtigt wird, die dann die Netzbetreiber spezifisch Risiken mit berücksichtigt. Weil das hatten wir ja vorhin auch schon gesagt, wenn das Risiko hoch ist, erwartet man einen höheren Zins für seine Investitionen. Wenn das Risiko eher gering ist, dann kann man auch mit niedrigeren Zinsen leben. Und diese Marktrisikoprämie, die soll eben die Netzbetreiber spezifischen Risiken entsprechend mit abbilden und abdecken.
Okay, und dann gibt es noch die zweite.
Die zweite, du meinst den zweiten Zinssatz?
Ja.
Ja, der ist der Zinssatz für Neuinvestitionen. Der wurde in dieser Regulierungsperiode eingefügt, weil es gab ja ein sehr, sehr niedriges Zinsniveau, hatten wir gerade auch. Mhm. Und dieser risikolose Basiszinssatz, der guckt immer in die Vergangenheit. Und um das gestiegene Zinsniveau zumindest bei den Neuinvestitionen zu berücksichtigen, gibt es hier eine jährliche Anpassung, die dann immer auf das aktuelle Zinsniveau guckt.
Okay. Und diese beiden Zinssätze, wie viel betragen diese jeweiligen Zinssätze aktuell?
Ja, also für die Bestandsinvestitionen in dieser Regulierungsperiode, also von dem Jahre 2024 bis zum Jahr einschließlich 2028, liegt er bei 4,13%. Und für die Neuinvestitionen, das sind es 5,7%, okay. So in etwa.
Jetzt sagen ja viele Leute, okay, wenn ich bei der Bank Tagesgeld anlege, da kriege ich irgendwie 1,5% Zinsen. Was wollen die eigentlich, diese Netzbetreiber? Das ist doch gar nicht so schlecht. 4%, 4,5%, 5%, das ist doch eigentlich über dem Durchschnitt. Wir sagen, nee, aber das ist ja Milchmädchenrechnung, so könnt ihr das nicht rechnen. Wie muss man das beides so in Relation setzen, das, was Otto Normalverbraucher quasi an Tagesgeldzinsen irgendwie bekommt und dem, was hier irgendwie im Spiel, auf dem Spiel steht?
Ich glaube, das ist gar nicht so konkret vergleichbar, weil der Privatmarkt schon auch nochmal was anderes ist. Was hier wirklich auch relevant ist, weil wir entsprechend auch sehr große Beträge haben und auch hier natürlich für große Beträge bekommt man oftmals dann auch etwas mehr Zinsen.
Mhm.
Und die Investoren schauen natürlich auch global, wo investieren sie. Wenn du jetzt sagst, du möchtest Geld anlegen, dann vergleichst du auch die Banken. Und vielleicht schaust du auch mal nach Frankreich rüber oder Spanien, was gibt es denn da für Zinsen? Musst du zwar Quellensteuer bezahlen, aber trotzdem vergleichst du mal, ob das Sinn macht.
Jetzt habe ich nicht so viele Handlungsspielräume wie ein Großinvestor, ne? Bin ein bisschen limitiert, aber ja, okay, Systematik ist ähnlich. Ne?
Genau, und so schauen die Investoren natürlich auch drauf. Und im internationalen Vergleich oder auch im europäischen Vergleich sind unsere Eigenkapitalzinsen in der Tat am unteren Ende.
Mhm.
Was es natürlich in Kombination mit den großen Investitionen, die wir vor uns haben, schon schwierig machen kann.
Ja, weil dann Investoren sagen, Mensch, da gehe ich doch lieber nach Asien oder sonst wo ich für Infrastrukturprojekte, die auch ähnlich sicher sind, dann eben für mein Geld dann eine bessere Kapitalverzinsung bekommen.
Genau. Ich will das auch nochmal unterstreichen, weil wir haben es ja vorhin gehört, 4,13% für den Bestand, 5,7% für die Neuinvestitionen. Und um das nochmal plastisch zu machen, im europäischen Vergleich, da liegen wir bei in etwa 6,68% von einer Eigenkapitalverzinsung. Und wenn ich jetzt ein Investor bin und überlege, okay, ich möchte gerne in Netzbetreiber investieren, dann mache ich ja schon den Vergleich, okay, mache ich das jetzt in Deutschland oder mache ich das in einem anderen europäischen Land? Und basiert meine Entscheidung ja dann am Ende auch auf der Verzinsung, die ich dafür bekomme.
Es gab neulich einmal vom Europäischen Rechnungshof, glaube ich, so eine Aufstellung europaweiter Vergleich. Da haben so viele hier mit den Ohren geschlackert und gesagt, oh, so ist das also. Da lagen wir auf dem drittletzten Platz, glaube ich, bei der Eigenkapitalverzinsung in Deutschland.
Und jetzt solltest du eigentlich doch daneben stellen die Investitionen, weil wir sind nämlich, wenn du dir anschaust, wie viel wir investieren müssen im europäischen Vergleich oder investieren wollen, um die Energiewende einfach auch so schnell wie möglich komplett durchzuführen, dann liegen wir vorne. Das heißt, wir wollen das meiste Geld, aber wir wollen am wenigsten bezahlen.
Okay, wir hatten ja über die Milliarden jetzt schon ein paar Mal gesprochen. Wie viel 50 Hertz jetzt, ne? Wie viel investieren wir denn in den kommenden 5 Jahren, um mal so eine Größenordnung zu haben und auch mal zu sehen, wie viel Geld du noch ranschaffen musst mit deinen Leuten?
Ja, also die Zahl, die wir aktuell gerne kommunizieren und in der Regel ist, von den 2025 bis 2028 sind das 19 Milliarden Euro. Mhm. Letztes Jahr haben wir fast 4 Milliarden investiert.
Ja, das ist schon enorm. Also ich arbeite jetzt 5 Jahre hier bei dem Unternehmen und als ich angefangen habe, da lagen wir beim jährlichen Investitionsvolumen von deutlich unter 1 Milliarde Euro. Ne? Mhm. Und das ist also jetzt eine Vervierfachung innerhalb weniger Jahre. Das ist schon ziemlicher Betrag. Ich wollte mit euch noch einen anderen Begriff irgendwie klären, der auch immer wieder fällt. Das ist die sogenannte Erlösobergrenze. Was hat es denn damit auf sich?
Die Erlösobergrenze, das ist sozusagen die Obergrenze der Erlöse, die wir einnehmen dürfen durch die Netzentgelte. Mhm. Die Erlösobergrenze von 50 Hertz, die wird bei mir im Team berechnet. Und da gucken wir tatsächlich, das passiert auch immer so im Sommer für das folgende Jahr. Was haben wir denn oder was erwarten wir denn im nächsten Jahr für Kosten? Was sind denn die Erlöse, die uns festgeschrieben werden? Und dann gibt es ja Komponenten, hatte ich vorhin schon bei den Investitionen erwähnt, die dürfen wir jährlich anpassen. Das heißt, da dürfen wir dann jährlich Plankosten in der Erlösobergrenze berücksichtigen. Und dann berechnen wir die Erlösobergrenze und diese Erlösobergrenze mündet dann am Ende in unseren Netzentgelten.
Okay, das wird dann sozusagen umgerechnet, wie viel auf den Stromverbrauch und so weiter.
Genau.
Guckt die BNetzA dann nochmal drauf und sagt, hier die Überlegung, das stimmt mit der, macht da so einen Stempel drauf und sagt, okay, habt ihr richtig gerechnet? Oder machen wir das selbst?
Vereinfacht gesagt, ja. Also eine Komponente sind ja die Kosten, dieses Budget, was festgeschrieben wurde. Da ist der Stempel quasi schon da. Da wissen wir, okay, das dürfen wir mit einpreisen. Und dann gibt es die Komponenten der Erlösobergrenze, die wir jährlich anpassen dürfen. Und da gibt es dann am Ende auch immer nochmal einen Stempel, nicht für die Plankosten, sondern dann am Ende für die Istkosten. Aber auch da gibt es dann nochmal den Prüfzyklus, ja. Mhm.
Ja, jetzt haben wir über das Verfahren gesprochen, wie es jetzt ist. Also Regulierungsperiode dauert 5 Jahre, dann dieses Basisjahr oder Fotojahr wird es auch genannt. Da galten eben zu Beginn festgelegte Rahmenbedingungen, aber das soll sich jetzt ändern. Es soll also so einen dynamischeren Prozess geben, damit man eben flexibler auch auf das reagieren kann, was am Markt irgendwie passiert. Und da gibt es verschiedene Kürzel dafür und ein Kürzel ist NEST. Das klingt so behaglich nach NEST. Ein Prozess, den die Bundesnetzagentur angestoßen hat. Kurzfassung: Was ist der Sinn und Zweck dieses neuen Verfahrens und was sind so die wesentlichen Merkmale?
Also Sinn und Zweck des Verfahrens ist einfach, aber auch sehr umfassend, denn im Prinzip gestaltet die Bundesnetzagentur gerade den gesamten Regulierungsrahmen, in dem wir ab dem Jahr 2029 agieren, neu. Das heißt, alle Regeln werden im Moment nochmal auf den Prüfstand gestellt, neu festgelegt und auch anders festgelegt. Und kurz vor Weihnachten im Dezember haben wir da den Entwurf der Rahmenfestlegung für die Übertragungsnetzbetreiber erhalten und jetzt dazu Stellung genommen. Und ein wesentliches Merkmal ist, dass wir perspektivisch sowohl für Onshore als auch für Offshore, also sowohl für die Investitionen an Land oder unsere Aktivitäten an Land als auch auf der See den gleichen Regulierungsrahmen haben werden. Das ist im Moment vorgesehen und wir werden zu einem sogenannten kostenbasierten Regulierungssystem wechseln, wie vorhin auch schon erklärt, mit dem System des jährlichen Kostenabgleiches. Also dieses Basisjahr und das vorgesehene Budget wird es da nicht mehr geben.
Okay, ist das für uns eine Vereinfachung oder macht es das Ganze komplizierter?
Das kommt drauf an, würde ich sagen. Grundsätzlich ist natürlich für uns positiv, dass wir jährlich unsere Betriebskosten anpassen dürfen. Im Moment haben wir alle 5 Jahre eine Kostenprüfung gehabt. Da ist jetzt die Frage, wird es perspektivisch jedes Jahr eine genauso umfangreiche Kostenprüfung geben? Dann ist das natürlich ein sehr hoher bürokratischer Aufwand. Das heißt also, unterm Strich kommt es noch sehr stark auf die Ausgestaltung an, um beantworten zu können, ob es das Ganze vereinfacht. Rein von der Sache her, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt im Moment 2 unterschiedliche Regulierungssysteme, später habe ich nur noch 1, dann reduziert das natürlich Komplexität, okay. Ja.
Hat das auf euch auch Auswirkungen,
allerdings,
dieses zukünftige Regulierungsregime, das es dann geben wird?
Das hat in der Tat sehr große Auswirkungen, auch im Finanzierungsbereich. Und auch hier liegt der Teufel im Detail. Und das sind noch wahnsinnig viele Details unklar, wie das aussehen wird. Aber im Großen und Ganzen, wie soll das künftig aussehen bei den Fremdkapitalkosten? Es soll eine Referenzzinsreihe geben, ratingadjustiert. Also sprich, man schaut auch, welches Rating wir haben. Und das so in Referenzzins über 10 Jahre. Also ich schaue, was ist am Markt einfach für ein BBB-Rating, das wir haben. Mhm. Was kostet da eine 10-jährige Anleihe? Die Herausforderung hierbei ist jetzt, man lernt ja eigentlich ein fristenkongruentes Finanzieren. Heißt, wenn ich jetzt ein Haus baue oder kaufe, dann finanziere ich das im Zweifel über 20, 30 Jahre, weil das ist ja etwas Langlebiges. Wenn ich jetzt einfach nur einen Urlaub finanzieren möchte, was ich eh nie machen sollte, das sollte ich so bezahlen können, dann würde ich das eher kurzfristig über ein Dispo oder so machen. Wenn ich sage, okay, ich habe jetzt einmal 2 Tage einen Liquiditätsengpass. Wir haben ja Assets, die auch sehr langlebig sind, 20, 30, 40 Jahre. Somit sollte man eigentlich ja entsprechend auch lange finanzieren. Mhm. Aber wie gesagt, der Referenzzinssatz, der aktuell diskutiert wird, sind 10 Jahre.
Ah, okay.
Also von daher schwierig. Und natürlich auch, wenn ich jetzt sage, ich finanziere kürzer, wir müssen ja über die nächsten viele Jahre ganz viel investieren und somit muss ich viel aufnehmen. Heißt, wenn ich jetzt sage, beispielsweise, um unter dem Referenzzins zu sein, finanziere ich nur über 5 Jahre, dann muss ich diese Milliarde in 5 Jahren auch wieder refinanzieren, weil ich noch nicht genug über die Netzentgelte einnehme. Weil ich ja entsprechend hier die ganzen nächsten 10 Jahre noch ganz viel aufnehmen und investieren muss.
Okay.
Heißt, ich häufe dann einen ganz großen Schuldenberg an, was auch wieder schwierig ist.
Mhm.
Ja, und natürlich gibt es auch noch
Nebenkosten. Hoher Schuldenberg heißt dann aber auch wiederum mehr Kapitalkosten möglicherweise.
Genau, also das sind so Themen, die hier einfach noch ein Spannungsfeld sind. Und natürlich auch, welche Nebenkosten werden noch abgesetzt. Wir haben vorhin gesprochen, wie so ein Anleiheprozess aussieht. Und die Bank macht das natürlich nicht für umsonst. Die möchte natürlich da auch noch eine Gebühr bekommen. Und somit sind da einfach noch viele Themen unklar. Und gerade diese Referenzzinsreihe, die kann uns wirklich vor große Herausforderungen stellen.
Mhm. Kann die Bundesnetzagentur das eigenmächtig festlegen, diesen Regulierungsrahmen, oder ist dann ein Gesetz dafür erforderlich?
Nee, die Bundesnetzagentur kann das festlegen und die muss das sogar festlegen. Da gab es mal ein EuGH-Urteil.
Europäischer Gerichtshof.
Genau, vom Europäischen Gerichtshof. Und die Bundesnetzagentur ist jetzt in der Pflicht und hat die Aufgabe, den Regulierungsrahmen festzulegen. Und der muss natürlich so festgelegt werden, dass der auch für uns so passt, dass wir die Energiewende und unsere Investitionsverpflichtungen erfüllen können. Denn Aline hat jetzt gerade schon die Herausforderungen rund um die Fremdkapitalzinsen angesprochen. Bei der Eigenkapitalverzinsung hatten wir es ja gerade auch schon. Da sehen wir eben auch noch Herausforderungen. Und da ist es natürlich für uns auch immens wichtig, dass wir da auf ein international wettbewerbsfähiges Niveau kommen.
Okay. Der EuGH hat ja eben auch gesagt, die Bundesnetzagentur ist eine eigenständige Behörde, Aufsichtsbehörde, die unterliegt nicht irgendwie Weisungspflicht der Politik. Weitesten, ne? Insofern hat die ja großen Handlungsspielraum auch. So, letztes Stichwort auch, und dann haben wir, glaube ich, alles abgearbeitet. Es gibt noch so einen wunderbaren Prozess, der auch so ein tolles Kürzel heißt, nämlich der Agnes-Prozess. Worum geht's da?
Im Agnes-Prozess, da geht es um die allgemeine Netzentgeltsystematik.
Mhm.
Also worüber wir gerade viel gesprochen haben, ist im Wesentlichen, wie wird die Erlösobergrenze ermittelt und all die Kosten ermittelt, die dann in die Netzentgelte fließen. In dem Agnes-Prozess beschäftigt man sich damit, wie können denn die Netzentgelte ausgestaltet werden? Sollen die dynamisch sein und sich anpassen? Sollen Einspeiser mit beteiligt werden? Wie sieht es bei Speicherentgelten aus? Also da geht es dann tatsächlich um die Erhebung und um die Art und Weise, wie Netzentgelte ausgestaltet werden.
Also dynamisch, dass man eben belohnt, wenn jemand einspeist oder entnimmt, wo eben keine Netzengpässe zum Beispiel sind. Und dass man sagt, hier die dynamisch steigt es eher nach oben an Stellen, wo es eben problematisch ist für das Netz und höhere Kosten auch verursacht. Kann man das so grob sagen? Oder?
Ich würde es noch auf eine Ebene drüber heben, um die Netzengpässe so ein bisschen außen vor zu lassen. Ich würde eher sagen, dynamische Netzentgelte bedeutet für den Endkunden und für die Endkunden ganz konkret, man hat bestimmte Preise an dem Netzentgelte oder bestimmte Zeitfenster, in denen die Netzentgelte niedriger sind und das wird eher beanreizt zum Verbrauch und es gibt bestimmte Zeiten, in denen Netzentgelte höher ausfallen und es ist eine gewisse Dynamik drin, um ein bestimmtes Verhalten zu beanreizen.
Um eben die Strommengen dann auch entsprechend sozusagen, dass sie verschoben werden und möglichst viel Erneuerbare integriert werden können in das System. Ja, vielen Dank euch beiden für das Gespräch. Ich wünsche euch weiterhin glückliches Händchen im Umgang mit Geld, beruflich und auch privat. Letzte Frage für euch, wenn man ständig beruflich mit solchen großen Summen zu tun hat, mit Milliarden und so, Verliert man da irgendwie das Gefühl fürs Geld, so im Privaten?
Ich glaube, da differenziert man dann in der Tat schnell. Aber es ist in der Tat ein Thema. Also ich glaube, wenn man hier arbeitet, dann darf man keine Angst vor großen Zahlen haben. Hm. Aber man darf auch nicht den Respekt davor verlieren.
Gute Antwort. Genau, und bei dir, Annegret?
Das würde ich auch so unterstreichen. Ich würde nicht sagen, dass man das Gefühl dann auch im Privaten irgendwie dafür verliert. Und ich würde auch sagen, natürlich, wir hantieren mit sehr großen Summen, aber uns sind natürlich auch die kleinen Summen genauso wichtig. Und es ist ja auch ein Stück weit unsere Verantwortung, da effizient mit umzugehen, egal ob es jetzt die Milliarden sind.
Ja, okay. Vielen Dank. Das war's für heute. Schwieriges Thema. Ich hoffe, das haben wir einigermaßen verständlich zu dritt hier aufbereitet. In der nächsten Folge Strom zum Anfassen geht es wieder um denselbigen, nämlich um den Strom. Und was genau das Thema sein wird, das verrate ich heute noch nicht. Ich bin noch in der Ideenfindung und in der Themensammlung. Ja, lasst euch überraschen. Bis dahin, euer Volker Gustedt.
Strom zum Anfassen. Spannende Einblicke in die faszinierende Welt der Elektrizität. Ein Podcast von 50 Hertz. Moderation Volker Gustedt.